Deutschlandfunk. Streitkultur.
Zur Streitkultur begrüßt Sie heute Tanja Leske. Um Anglizismen und den Sprachwandel geht es. Ein Thema, über das sich wirklich trefflich streiten lässt, über das auch viel gestritten wird. Täglich erreichen uns im Deutschlandfunk über den Hörerservice Zuschriften, die darauf aufmerksam machen, dass der Gebrauch von Anglizismen, von englischen Lehnwörtern zunimmt, auch bei uns im Radio. Meist geht dies einher mit der Bitte, sich auf deutsche Begriffe zu besinnen. Hin und wieder wird auch gefordert, Anglizismen gänzlich zu vermeiden oder gar zu verbieten. Oft schwingt auch die Sorge mit, dass es zu einem Verlust an Sprachkompetenz oder kultureller Identität kommen könnte. Dazu zunächst einige Stimmen aus unserem Programm.
Speziell in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass eine gewisse Beschleunigung stattfindet, also von Missbrauch der Anglizismen. Und das geht also manchmal auch schon über die Grenze zur Lächerlichkeit. Und ich dachte mir, ich müsste mich mal äußern. Und besonders auffällig ist das in der Medienbranche natürlich.
Letztlich ist Sprache ja etwas unglaublich Demokratisches. Wir alle entscheiden, welche Wörter verwendet werden, welche Wörter benutzt werden und verbreitet werden.
Aber die deutsche Sprache lag mir eben sehr am Herzen, vor allen Dingen eben auch durch Liederabende, die ja doch sozusagen die deutsche Seele sind. Und da habe ich eben wirklich viele Menschen berühren können und einfach aufmerksam gemacht, dass die deutsche Sprache ein solches Heiligtum und eine solche Kostbarkeit ist und die vor allen Dingen auch unsere Besonderheit und das Individuelle als ein Deutschgeboren eben, das kehrt es heraus, sodass wir diese Sprache nicht sterben lassen.
Influencer ist aber auch gar nicht so ein neues Wort. Sie sagen, es stammt aus dem 17. Jahrhundert in England.
Das heißt, es müssen nur genug Doofköppe sein und die müssen ein Wort lange genug falsch verwenden und dann steht es irgendwann als Richtiges im Duden, zum Beispiel der oder das Zölibat. Ist das denn im Sinne des Sprachwandels wünschenswert?
Das waren hier bei uns im Deutschlandfunk der Hörer Norbert Pieper, der Journalist Bastian Sick, die Opernsängerin Edda Moser und die Moderatorinnen Shanli Anwar und Angela Gutzeit. Ja, man hört schon an dieser O-Ton-Collage, dass oft Emotionen, manchmal auch Empörung mit dabei sind, wenn über Anglizismen in der Muttersprache gesprochen wird. Man hört auch, dass Sprache Gemeinsamkeit stiften, aber auch der Abgrenzung einer Gruppe dienen kann. Über diese und andere Fragen möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Es sind der Sprachwissenschaftler Andreas Gard. Er ist aus Mannheim zugeschaltet. Andreas Gard ist Germanist, Anglist und Sprachwissenschaftler. 2001 wurde er als Professor für Sprachwissenschaft an die Universität Kassel gerufen und der Zusammenhang zwischen Sprache, politischer und kultureller Identität sind für ihn wichtige Forschungsfelder. Herzlich willkommen, Herr Gard.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Und hier vor Ort bei mir im Studio ist die Schriftstellerin, Autorin und Publizistin Mitu Sanyal. Sie wurde bekannt mit ihren Romanen Identity und Antichristi. Und zuvor hat sie sich als Kulturwissenschaftlerin, die sich mit den Themen Rassismus, Kolonialismus, Feminismus beschäftigt, einen Namen gemacht. Das ist ein weites Feld, in dem Sprache auch immer eine Rolle spielt. Studiert haben Sie, Frau Sanyal, Germanistik und Anglistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und hier in Düsseldorf zeichnen wir diese Sendung auch auf. Herzlich willkommen, Mitu Sanyal.
Gott, und direkt mein Romantitel, ein Anglizismus, Identity.
Anglizismen im Deutschen sind keine gänzlich neue Erscheinung. Viele Begriffe sind uns so vertraut, dass wir sie kaum noch als Anglizismus wahrnehmen, zum Beispiel Boss oder Couch oder Hit oder Slang. Andere Importe sind sehr neu, durch technologischen Wandel, durch die Globalisierung, durch vermehrte Reisetätigkeit, durch Migration, aber auch durch Mehrsprachigkeit bedingt. Bevor wir uns einige Beispiele genauer anschauen, möchte ich Sie beide, Mitu Sanyal und Andreas Gard, bitten, mir und unseren Hörerinnen und Hörern kurz zu erklären, wie es Ihnen ganz persönlich mit Anglizismen ergeht.
Also ich benutze ja Anglizismen, weil ich Deutsch spreche. Ich liebe Lehnworte überhaupt nicht nur aus dem Englischen, weil ja daran deutlich wird, dass wir so ein völlig falsches Konzept von Sprache haben. Also diese Idee, dass Sprachen homogen, in sich geschlossen und voneinander abgegrenzt sind. Natürlich sind sie das nicht. Also weder homogen, sonst gäbe es nicht die ganzen Aussandlungen, ob man jetzt Schrippe oder Wecke sagen muss. Heißt natürlich Brötchen ist richtig. Aber Sprachen sind ja auch nicht klar voneinander getrennt. Anglizismen oder Gallizismen und so weiter überschreiten einfach Grenzen. Das sind sozusagen die Migranten der Literatur, die Bastardworte. Und man muss die einfach für ihre transgressive Energie lieben, weil sie auch unsere Sprache bereichern. Zum Beispiel durch Konzepte, für die wir kein Wort haben, wie so dieses dänische Hygge. So, aber wie alles auf der Welt haben auch Lehnworte eine Schattenseite. Gerade viele Anglizismen verwenden wir, weil Amerika die führende Wirtschaftsmacht ist, zum Beispiel in Bezug auf Computer. Deshalb sagen wir auch nicht mehr Rechner dazu und wir sagen auch nicht elektronische Post, sondern E-Mail. Und wenn wir etwas bei PayPal kaufen, dann bekommt eine amerikanische Firma ihre Prozente. Also Sprache ist immer auch ein Spiegel der Verhältnisse und der Machtverhältnisse.
Soweit, vielen Dank, Mito Sanyal. Herr Gard, wir sind gespannt auf Ihr Statement.
Ja, also ich kann direkt daran anschließen, Sprache ist immer ein Spiegel der Verhältnisse, das ist gar keine Frage. Ich selbst verwende Anglizismen täglich und das tun wir alle. Ja, Computer, Laptop, Internet, das sind ganz offensichtliche Anglizismen, um nur mal den technischen Bereich zu nennen. Und dann sagten Sie, Frau Liske, gibt es Elemente, die wir gar nicht mehr erkennen als Anglizismen, ein Wort wie Sport etwa oder Keks oder Test. Das sind völlig assimilierte Elemente oder ans Deutsche angeglichene Elemente. Und die sind fest in der Sprache integriert und wir stellen das gar nicht mehr fest, nehmen das gar nicht mehr wahr. Das ist auch nicht das, worüber sich die Leute aufregen. Worüber sie sich aufregen, können wir vielleicht später besprechen. Ich selbst würde ein Wort zum Beispiel wie checken nicht verwenden. Und zwar schon deshalb, weil es immer etwas peinlich ist, wenn Erwachsene Wörter der Jugendsprache verwenden. Ich würde auch nicht sorry sagen, wenn ich jemanden aus Versehen auf der Straße anrempeln würde. Ganz entscheidend bei all diesen Sachen ist das individuelle Stilempfinden. Und das merkt man auch an den Kommentaren, die Sie vorhin genannt haben. Die haben wir auch in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sehr ähnlich immer bekommen.
Dann sind wir schon gleich bei der Gretchenfrage. Mito Sanyal, würden Sie checken oder sorry verwenden?
Also checken würde ich niemals verwenden, aber nicht, weil es ein Anglizismus ist, sondern weil es ein schreckliches Wort ist. Aber ja, ich verwende englische Begriffe, die ich dann natürlich irgendwie grammatikalisch beugen muss und es stimmt nicht. Und manchmal mache ich das auch sehr, sehr bewusst, weil ich halt diese Irritation mag im Satz. Aber ich bin halt auch Schriftstellerin. Ich mag es, wenn man halt eben nicht glatt durch einen Satz gleitet, sondern irgendwann innehält und denkt, was passiert hier eigentlich?
Dann reiche ich die Gretchenfrage mal an Sie weiter, Herr Gard. Sie, wie Frau Sanyal, haben einen sehr engen Bezug zur englischen Sprache. Ist wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, Sie haben beide ein fast muttersprachliches oder vatersprachliches Verhältnis zur englischen Sprache. Was tun Sie denn? Sie sind in einer Sprachsituation, das englische Wort ist zuerst in Ihrem Kopf. Lassen Sie sich Zeit, das deutsche Äquivalent zu suchen oder hauen Sie den Anglizismus raus?
Also meistens kommt das ja zeitgleich. Und bei einem Wort wie Internet überlege ich gar nicht, ob es irgendwas Deutsches gäbe oder was man da sonst noch verwenden könnte. Die sind sozusagen präsent nebeneinander, die unterschiedlichen Ausdrücke. Und Sie dürfen das nicht vergessen, dass die Wörter sich, das haben Sie auch eben angesprochen, sich in unterschiedlicher Weise an das Deutsche angeglichen haben. Nehmen wir mal checken, ja? Also ein Wort, das weder Frau Sanyal noch ich verwenden würde persönlich. Aber das ist schon gar nicht mehr so fremd. Ich checke, du checkst, er checkt. Das wird nach dem Deutschen flektiert, gebeugt. Und dann ist das schon ein bisschen Teil des Deutschen. Das gilt für sehr viele Wörter. Und so langsam werden sie Teil des Deutschen. Und nur einige von ihnen sind Gegenstand einer öffentlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel checken, ja, weil es eben als jugendsprachlich oder aufgesetzt und so weiter gilt.
Sie sind ja Sprachwissenschaftler, Herr Gard, und Vorsitzender der Sprachkommission der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie sprachen das Beugen von Verben an. Ist das denn ein Eintrittsticket dafür, dass wir einen Anglizismus annehmen, dass er sich unserer Grammatik anpasst?
Ja. Nehmen Sie mal ein Wort wie Computer. Das Wort wird genauso geschrieben wie im Englischen. Ja, man denkt, es ist ein englisches Wort. Auf den ersten Blick erkennbar als ein englisches Wort. Aber wir würden im Deutschen das mit einem K schreiben am Anfang. Wir würden auch Computer sagen, nicht Computer. Also die Schreibung und die Aussprache ist schon mal typisch englisch. Aber wenn wir den Plural verwenden, sagen wir ein Computer, zwei Computer. Im Englischen wären es one computer, two computers. Wir reflektieren das anders im Englischen. Auch schon das ist schon ein bisschen angeglichen als das Deutsche. Und so geht das schrittweise. Einige Wörter gehen sehr schnell unter im Deutschen, also unter im Sinn von, dass sie völlig assimiliert sind. Sport, Keks, Test und so weiter. Andere Wörter brauchen länger. Einige kommen niemals in die Sprache hinein.
Ich habe gerade zwei Fragen, weil Computer ist doch eigentlich ein lateinisches Lehnwort, also im Englischen bereits.
Oh, da haben Sie ein großes
Komputare rechnen ja. Natürlich. Also die englische Sprache absolut. Ist sehr reich an Latinismen, ja. An Gräzismen, an lateinischen und griechischen Wörtern, die eben dann über das Englische zu uns zurückkommen. Man merkt schon, wie weit und wie interessant das Feld ist. Und hoffentlich sind wir alle sprachwissenschaftlich begeistert, wenn wir hier rauskommen. Mito, Sie wollen noch was loswerden.
Genau, also ich weiß, dass ich ganz viele Fremdworte dadurch gelernt habe, dass irgendwie mir ein Wort gefehlt hat. Dann hatte ich es im Englischen und dann dachte ich, es gibt bestimmt ein Fremdwort, das daraus gebildet wird. Und meistens stimmt es ja auch. Also Deviant irgendwie kannte ich vorher nicht im Deutschen irgendwie, aber Deviant hört man im Englischen häufig und ist, ah ja, es gibt ein deutsches Wort, das so ähnlich ist.
Nun merken wir ja schon, dass Sprache sich bereichert, auch wandlungsfähig ist, wie viel Freude wir jetzt haben am Nachspüren verschiedener Fremdworte. Dennoch ist das Thema ja auch mit viel Ärger und mit viel Emotionen verbunden. Frau Sanyal, ich frage Sie mal zuerst, womit könnte das zusammenhängen?
Also ich glaube tatsächlich, Sprache ist ja etwas, womit wir so unmittelbar Kontakt machen. Und wenn jemand eine andere Sprache verwendet, also am allerschlimmsten ist, wenn jemand uns in unserer Sprache korrigiert. Also wir machen Kontakt und jemand sagt, das hast du falsch gesagt. Das ist ja wie eine direkte Zurückweisung. Und ich glaube, dass wenn dieser, das ist ja wie atmen oder wie sich berühren. Und wenn es da eine Störung in diesem Fluss gibt, dann empfinden wir das auch als Schmerz. Deshalb, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und bestimmte schöne deutsche Worte gehen ja auch verloren. Und auch diesen Schmerz. Ich habe übrigens eine Wortpatenschaft übernommen, weil ich für das Wort gegenseitig, das wunderbare deutsche Wort gegenseitig, ich denke, so bestimmte Worte muss man irgendwie hegen und pflegen und darauf aufpassen, dass ihnen nichts passiert.
Ich habe eine Wortpatenschaft für das schöne jugendsprachliche Wort meines Großvaters, Knorke. Herr Gart, warum ist der Verlust von deutschen Begriffen oder auch die Aufnahme von englischsprachigen Fremdworten ein Grund zur Beunruhigung?
Das ist eine grundsätzliche Frage. Sie haben vorhin zitiert von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen Begriffe, die im Zusammenhang mit Fremdwörtern, mit Anglizismen verwendet wurden. Da war die Rede von Lächerlichkeit, ich habe mir das notiert. Oder jemand sagte, Sprache liegt mir am Herzen. Jemand redete von der deutschen Seele, von der Kostbarkeit des Deutschen, von dem Individuellen. Das, was diese gesamten Begriffe bündelt, ist die Frage der Identität. Sprache hat immer etwas und massiv mit Identität zu tun. Und wir verstehen uns als Teil unserer Sprache und Sprache gibt uns eine Versicherung, eine Verortung in der Welt. Und wenn das gestört wird, das Verhältnis zwischen Sprache und Sprechern und Sprache und unseren Vorstellungen von den Dingen, dann sind wir irritiert. Und das ist genau das, was Fremdwörtern immer unterstellt wird. Und das ist keinesfalls nur beim Englischen geschehen. Das war früher das Französische. Im 17. Jahrhundert wurde das Französische massiv angegriffen. Das ging bis ins 19. Jahrhundert hinein. Man würde sich sozusagen wie ein halbgebackener Franzose benehmen, wenn man so redet. Und ähnlich ist es heute. Es ist nicht das Englische als solches, sondern es ist das Englische, wenn es verwendet wird von Deutschen in Einsprengseln in die alltägliche Sprache. Das irritiert. Das scheint etwas zu sein, mit dem wir nicht zurechtkommen. Und deswegen wird es auch angegriffen. Das ist der Grund dafür. Es ist eine Identitätsfrage.
Mito Sanyal, Identität, das ist Ihr Kernthema.
Das ist so schwierig, weil ich möchte natürlich auf der einen Seite total zustimmen. Sprache ist Heimat, auf der anderen Seite eröffnen Sprachen ja auch Welten. Also ne, irgendwie, es gibt bestimmte Dinge, die in anderen Sprachen andere Dinge ausdrücken. Also ne, wir sagen ja im Deutschen, ich bin glücklich, im Irischen sagt man aber, Glück ist auf mir. Also es sind halt andere Vorstellungen und in das eintauchen zu können, durch andere Augen zu blicken in einer anderen Sprache, das ist halt auch wunderbar und dadurch kann ich das Besondere am Deutschen wieder wahrnehmen. Also die Schönheit von deutschen Sätzen, also die Architektur von deutschen Sätzen. So, die kann ich viel, viel mehr wertschätzen, weil ich Englisch so fließend spreche.
Es ist beides richtig, offensichtlich. Sprache sichert Identität und Sprache eröffnet neue Möglichkeiten. Fremde Sprachen eröffnet neue Möglichkeiten, gleichzeitig können sie irritierend sein. Und daher kommen ja diese zahlreichen Kommentare, die seit Jahrhunderten in der Struktur unverändert sind. Es gibt ein Zitat aus dem 17. Jahrhundert, das heißt, durch das Französische wird unser deutsches Wesen verunartet, als gäbe es eine richtige, natürliche Art und in diese Art greift sozusagen die französische Sprache ein und wir werden mit der fremden Sprache etwas anders. Das ist eine Art Urangst, eine Befürchtung, die schon immer existiert hat. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, man kann sich nicht lustig machen über jemanden, der sich so berührt fühlt vor der deutschen Sprache oder der ängstlich ist vor dem Einfluss etwa des Englischen oder des Französischen damals. Auf der anderen Seite muss man darauf hinweisen, dass, wie Sie eben sagten, Frau Senial, dass Sprache auch neue Möglichkeiten eröffnet. Beides ist tatsächlich gegeben.
Wir hätten es also im Idealfall mit einer Person zu tun, die in einer Sprache beheimatet ist, eine Sprachidentität hat und dennoch in der Lage ist, sich anderen Sprachen, Kulturen, Denkweisen und Gewohnheiten zu öffnen. Ist das Ihr gemeinsames Statement sozusagen?
Naja, es ist ja immer die Frage, von wo aus spreche ich. Mein Vater kommt aus Indien, denen wurde eine Sprache aufoktroyiert, nämlich das Englische. Das musste dann irgendwie Amtssprache werden und so weiter. Das heißt, für indische Schriftsteller ist auf Englisch zu schreiben auch immer in der Kolonialsprache zu schreiben. Und Jhumpa Lahiri hat einen ganz tollen Essay darüber geschrieben, warum es für sie eine Freiheit ist, nicht auf Englisch zu schreiben. Und zwar, sie hat sich dann Italienisch ausgesucht, eine ganz andere Sprache.
Herr Gard, wie stehen Sie zu diesem Idealbild des modernen Menschen, verwurzelt und dennoch global? Ist das eine Fiktion? Ist es das, was wir alle sein müssen?
Ach, das gibt es natürlich auch. Schauen Sie sich die Biografie von Frau Sanyal an. Ja, das gibt es selbstverständlich. Es gibt es aber nicht flächendeckend. Es gibt Personen, die haben nicht diese Erfahrungen gemacht. Vielleicht sollte man noch eins ergänzen in dem Punkt. Worüber man sich aufregt bei der Verwendung des Englischen ist eigentlich nicht, ich sagte schon mal, nicht die englische Sprache als solche. Es sind auch nicht Anglizismen. Niemand regt sich auf über ein Wort wie Tennis, Cowboy, Internet. Aber die Leute regen sich über andere Wörter auf. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt so etwas oder Location oder Event. Es gibt einen Text von Jill Sander, das kennen Sie, das ist die Modedesignerin. Und die hat ein Interview in der FAZ gegeben. Und dieses Interview wird immer wieder zitiert als eine Art Horrorbeispiel für einen unmöglichen Umgang mit Anglizismen. Mein Leben, sagt sie, ist eine Giving Story. Ich habe verstanden, dass man Contemporary sein muss, das Future-Denken haben muss. Wer Ladies will, searcht nicht bei Jill Sander und so weiter und so weiter. So, das ist die Art von Sprache, die angegriffen wird. Warum? Weil sie als oberflächlich, aufgesetzt, unseriös gilt, weil man nicht den Eindruck hat, dass hinter den Wörtern noch die Sachen stehen, sondern weil man den Eindruck hat, dass sich jemand interessant machen will, aufblähen will. Darum geht es eigentlich. Es geht tatsächlich nicht um Notwendigkeiten des alltäglichen Lebens. Es geht auch nicht um biografische Spezifika, wie Sie Frau Sanyal angesprochen hat. Selbstverständlich ist die Situation dann eine ganz andere, sondern es gilt das, was ich eben vorgelesen habe, das als fast peinlich gilt. Und das ist der gleiche Grund, warum ich nicht checken sage. Ja, aus diesem Grund, es wäre mir unangenehm, persönlich sowas zu verwenden.
Sprache steht also für eine Situation, für einen gesellschaftlichen Wandel, auch für einen Status. Und es ist nicht der Anglizismus an sich, sondern das ganze Feld, was sich dahinter auftut, was Empörung verursacht. Herr Gard, Sie haben eben das interessante Wort verunartet gebraucht. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, tut sich ja dahinter ein ganzer, auch etwas unheimlicher Kosmos auf, nämlich dass Sprache auch etwas mit nationaler Identität, vielleicht sogar mit Überlegenheit zu tun haben kann. Wir haben damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht im Deutschen, dass Sprache reingehalten werden muss. Und ich denke, dass über diesen Weg diese Debatte um Anglizismen auch sehr politisch geworden ist, dass wir ein Bemühen um deutsche Begriffe, dass wir diesen Menschen automatisch unterstellen, sie werden vielleicht Dumpfbacken oder sogar irgendwie rechtsnational ausgerichtet. Meine Frage an Sie beide, ist das zutreffend, geht es Ihnen auch so und ist das fair? Ich bitte um eine kurze Antwort. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Gard.
Also das ist ein sehr heikles und schwieriges Thema. Das ist natürlich nicht zwangsläufig der Fall, dass das politisch rechts oder nur konservativ ist, wenn man sich gegen Anglizismen verwendet. Tatsächlich ist es aber so, dass das häufig damit so eine politische Position damit identifiziert wurde und gelegentlich kam das auch oder kommt es auch aus der rechten Ecke. Aber dahinter steht eben der Gedanke, dass Sprache etwas mit Identität zu tun hat. Auf der anderen politischen Seite, denken Sie mal an die Frage des Gendern. Ich will das nicht als Thema hier einführen, das wäre abendfüllend. Aber denken Sie nur mal daran, da geht es auch um Sprache und Identität. Da werden die gleichen Argumente natürlich ins Feld geführt. Und da heißt es, wir bestehen darauf, dass wir genannt werden, etwa als Transpersonen. Und deswegen müssen wir eine bestimmte Art des Genderns praktizieren. Ansonsten würde das unserer Identität nicht gerecht werden. Das Identitätsargument ist also immer da, auf beiden politischen Seiten. Es ist praktisch nicht vermeidbar. Und es ist unglücklich. Diese Festlegungen sind in jeder Hinsicht unglücklich.
Ich würde auch sagen, Sprache ist immer Sprachwandel. Ansonsten stirbt eine Sprache, wenn man sie sozusagen konservieren möchte. Für mich ist aber eigentlich Sprache das Gegenteil von Nationalismen. Also das Tolle am Deutschen ist ja, also Deutsch kommt ja von Teuter, also was Leute bedeutet hat, nämlich die Leute, die Deutsch gesprochen haben. Da ging es nicht um Grenzen und nationale Gebiete, sondern wir teilen etwas miteinander, eine Kommunikation. Und das zu instrumentalisieren ist ja etwas, was mich auch teilweise sehr, sehr schmerzt. Und der Gedanke, ach, wir suchen mal nach schönen deutschen Worten, sagen wir Beistrich statt Komma. Also ne, das sind ja irgendwie tatsächlich irgendwie aus dem 18. Jahrhundert so Überlegungen. Wir müssen eine eigene Sprache haben. Wir können nicht alles nur importieren.
Frau Sandner, Sie haben da gerade die Frage des Sprachwandels oder des versuchten Regulierens von Sprache angesprochen, Beistrich statt Komma. Sprachwandel geschieht eigentlich immer als eine Art Abstimmung mit den Füßen. Das setzt sich durch und nur selten wird es von oben verordnet. Zum Beispiel durch sowas wie eine Rechtschreibreform. Ja, und das ist schon sehr mühselig.
Die Rechtschreibreform, da muss ich sagen, da leide ich auch immer noch drunter. Also, dass wir das scharfe S abgeschafft haben, das ist etwas, also das geht bei mir an gegen meine Identität.
Für Autoren ist es sehr schwer. Ja,
es gibt es immer noch in einigen Wörtern, taucht es ja noch auf, dieses scharfe S oder SZ taucht nach wie vor auf, aber ich verstehe Ihre Irritation durchaus. Und in den meisten Fällen setzen sich so Sachen einfach durch, weil die Menschen die Sprache so oder so verwenden. Und das war schon immer so gewesen. Keiner hat beschlossen, dass ein Wort, das im Mittelalter etwa Frove hieß und heute Frau heißen sollte. Das ist kein, oder dass die Bedeutung von Frau sich geändert hat. Früher
genau,
war das
von Herren.
Adlige. Ja, und heute ist es, jedes weibliche erwachsene Wesen wird so genannt. Das sind Sachen, die spielen sich ein im Gebrauch. Und genauso ist es auch mit fremden Elementen. Was Sie beschreiben, Frau Sanyal, ist typisch für eine Biografie, die offen ist. Das ist der Idealzustand. Und dann fühlt man sich auch frei und kann auch frei agieren. Aber für viele ist das auch beunruhigend. Und in den Stimmen, die wir an der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bekommen, ist es so, dass man vorsichtig und umsichtig darauf reagieren sollte und nicht irgendwie die Sache abtun sollte als etwas Engstirniges und Kleingeistiges.
Frau Sanyal, haben Sie ein Verständnis für die Beunruhigung, die entstehen kann, wenn man ein englischsprachiges Wort nicht versteht oder der Situation nicht gewachsen ist?
Ich glaube, Sprache hat ja immer etwas von Distinktionsmerkmal, also dass man sich auch abgrenzt, je nachdem, welche Sprache man verwendet. Und ich merke ja auch irgendwie, es gibt irgendwie Jugendsprachen, wo ich ganz lange dachte, da bin ich Teil von, und zu merken, ich bin da nicht mehr Teil von. Und ich bin ganz neidisch darauf, weil ich das auch gerne könnte, weil sich das teilweise toll anhört. Was mir ein bisschen die Tür geöffnet hat, war, ich habe immer so ein bisschen mit gerümpfter Nase auf irgendwie Worte aus dem Englischen geguckt, die einfach falsch verwendet werden im Deutschen. Wie Handy gibt es im Englischen nicht. Die wundern sich immer alle. Mein Mann ist Engländer, der findet das toll. Der sagt, Handy ist viel, viel schöner. Ich führe das jetzt auch in England ein, weil es ist halt Handy, ist halt praktisch. Ne? Irgendwie, man hat es in der Hand. Ist doch viel besser als Mobile Phone.
Jetzt sind wir schon durch ein weites Gelände gewandert. Unsere Sendezeit neigt sich schon dem Ende entgegen. Daher die Frage an Sie beide. MeToo Sanyal, was haben Sie den Ausführungen von Herrn Gard entnommen, was Sie vielleicht zum Nachdenken gebracht hat?
Was mich überrascht hat, war tatsächlich dieses, dass es einen Vorteil haben kann, meine Biografie zu haben. Also das heißt irgendwie, dass dieses irgendwie, wie ich Sprache benutze, dass mir das auch geschenkt wurde an bestimmten Punkten. Ich habe das immer anders gesehen. Ich dachte, ich muss mich besonders irgendwie vorsichtig verhalten darin. Und das ist eine schöne Tür. Und das lässt mich auch freundlich auf Menschen blicken, die dann irgendwie sehr ärgerlich reagieren.
Herr Gard.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich habe das von Anfang an so gesehen. Also Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind völlig frei. Sie können schreiben und reden, wie sie wollen. Das ist völlig klar. Die Frage ist, man ist in einem engeren Korridor, wenn man sich im Alltag bewegt. Wenn man korrespondiert mit seiner Bank oder mit seiner Versicherung oder wenn man auf der Straße mit Menschen redet, die unterschiedliche gesellschaftliche Auffassungen haben, dann ist man etwas stärker festgelegt. Aber das ist ein Privileg von Ihnen, Frau Manial, dass Sie das können. Ich sehe das als eine ausgesprochene Stärke an. Und niemand wird Sie reglementieren wollen. Und sollte er das versuchen, so etwas zu reglementieren, dann kann man ihm nicht recht geben.
Oh, wie schön.
Sprache hat zu tun mit unserer Identität, mit unserer kulturellen Identität, mit unserem Stilempfinden, mit der jeweiligen Situation, in der wir uns bewegen. Für diese Erkenntnis danke ich meinen heutigen Gesprächspartnern, der Schriftstellerin und Publizistin Mitu Sanyal und dem Germanisten und Sprachwissenschaftler Andreas Gard. Das war die Streitkultur. Hier geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Und für Ihre Aufmerksamkeit dankt Tanja Lieske.